Aber das Herzog mit dem Asbestvorfall oder beziehungsweise mit dem Fund, das war wirklich ein Tal der Tränen, muss ich sagen. Ja, also so schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt, dass mein Traum sich so entwickelt. Ja. Wir sagen super viel ab, obwohl ein paar Goldnuggets eigentlich schon dabei sind. Aber du hast es nämlich auch richtig gesagt, man darf sich nicht übernehmen. Und da wir zum Beispiel keine Franchise-Projekte haben, sondern wirklich alles Individualgastronomie, das bedarf schon wirklich viel Kraft und Energie. Eine Bar ist einfach viel mehr als nur Drinks. Und ja, das Gemeinschaftsgefühl, die Stimmung im gesamten Raum. Und dafür sind wir verantwortlich als Team. Und das macht das Team rund um Basti Hess und Paul Lippisch fantastisch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Alex Recknagel. Der Münchner Gastrounternehmer hat seinen Weg in die Gastronomie als Teenager begonnen, mit einer Kamera in der Hand, mit der er Fotos von Partys machte. Aus dem Fotografieren fremder Partys wurde schnell das Veranstalten eigener und daraus eine Karriere, die heute das Ausgehen in München prägt wie kaum eine andere. Zu den Projekten von ihm und seinen Partnern gehören das Herzog, die Frau im Mond auf dem Dach des Deutschen Museums, die Bambi Bar und die Ori Bar im Mandarin Oriental, aktuell ausgezeichnet als beste Hotelbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dabei begann sein erstes eigenes großes Projekt mit einem Desaster. 1,5 Jahre Bauverzug, dreifache Kosten, ein Tal der Tränen, wie er selbst sagt. Ich wollte von ihm wissen, wie man aus einer verwaisten Hotelbar einen Münchner Lieblingsort macht, warum die Mieten dieser Stadt die größte Hürde für kreative Konzepte sind und wieso ganz oben auf seiner persönlichen Wunschliste ausgerechnet ein eigener Kiosk steht. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Alex, ich freue mich sehr, dass wir uns heute endlich mal hier treffen können, um über diesen verrückten Weg von dir zwischen unserem ersten Kennenlernen und dem heutigen Tag zu sprechen und wie es überhaupt dazu kam und wie du heute auch auf die Gastronomie in München blickst, wie du auf die Barkultur in München blickst und wie sich das so alles über all die vielen Jahre verändert hat. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Daniel. Danke, dass ich hier sein kann und mir dein wundervolles Studio auch anschauen konnte oder kann.
Auch überfällig.
Genau. Ja, absolut.
Ja, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ich glaube, kennengelernt haben wir uns, da war ich 16 oder 17, in einem Club, den es leider nicht mehr gibt, nämlich der Mainburg. Inzwischen ja übrigens tatsächlich mal abgerissen.
Mittlerweile
steht ja wirklich gar nichts mehr da. Und ja, du hast damals, also ich glaube, wo ich dich das erste Mal dort gesehen habe, hast du gerade an der Ausgabe gearbeitet.
Das kann sein. Ich glaube sogar, dass unser Kennenlernen noch eins zurückliegt. Und es war sogar in der Mac Suite, wenn mich nicht alles täuscht.
Das kann auch sein.
Und dann, noch also ist, in der Maxfield hat es begonnen und ich glaube, wir waren immer in den gleichen Läden unterwegs.
Es kann sogar sein, dass es erst da war, ja.
Das ist wirklich so eine Herdenwanderung, glaube ich. Das war immer so Maxfield, Eight Seasons, Mainburg, P1. Und das war schon immer sehr spannend. Besonders auch das Baby war, glaube ich, so zu der Zeit.
Das war auch sehr intensiv, ja.
Und aber wirklich einer der extremsten und schönsten, schillerndsten Läden eigentlich, die wir hatten in der Stadt. Ja.
Damals, als wir noch gute Clubs in München hatten.
Aber ich glaube, mittlerweile gibt es auch immer noch gute Clubs.
Ich enthalte mich mal so ein bisschen an der Stelle.
Ich finde es gut. Aber
also ja. Ich finde, wir haben sehr gute Bars. Da kann ich dir zu voll und ganz zustimmen.
Aber das kann ich sogar auch unterschreiben. Ich finde aber trotzdem, das Ausgehen ist halt ziemlich, ziemlich cool und mittlerweile eventlastig.
Das ist richtig, ja.
Das und die Events, die kommen, sind oder die auch gemacht werden, sind wirklich super cool. Also da kommt wirklich sehr viel konzeptionell Wertvolles für die Gäste.
Das stimmt. Aber zu deinem Weg. Es ist ja jetzt nicht unbedingt der absolut gewöhnlichste Standardweg, den du danach so gegangen bist. Aber irgendwie hat dich dieses Gastro-Thema nie wirklich losgelassen, oder? Hast du eigentlich jemals darüber nachgedacht, was vollkommen anderes zu machen?
Es war so schwer, darüber nachzudenken, ob was anderes noch in Frage kommt, weil es mir so viel Spaß macht. Und angefangen hat eigentlich alles damit, dass mir Alexander von Wilmsdorf, einer der Gründer von Barbershop oder Barberhaus, mir eine Kamera in die Hand gedrückt hatte. Da war ich 16 und hat gesagt, hey, wenn wir jetzt Fotos machen, kriegen wir einen Presseausweis. Und von Partys. Und da habe ich dann eben angefangen, okay, Bilder und Videos von Partys zu machen. Und dann kam ich irgendwann auf den Geschmack, okay, warum mache ich nicht einfach Bilder von meinen eigenen Partys? Und da war dann einfach ich fasse den Weg kurz zusammen, der mich da so glücklich macht. Ich denke mir was aus, ich setze es ein und schaue dabei zu, wie es funktioniert oder auch eben nicht. Und dann das Ergebnis war, dass ich sofort eigentlich in kürzester Zeit immer mein kreatives Denken umgesetzt habe und dann das Ergebnis auch hatte. Und das hat mich immer wieder angetrieben und in der Gastronomie kann ich das eben am schnellsten umsetzen.
Das stimmt, ja. Ja, und heute muss man ja sagen, inzwischen, also bei gefühlt jeder dritten coolen Sache, die in dieser Stadt passiert, hast du irgendwie deine Finger drin. Insofern hat sich das ja ganz gut ausgezahlt. Deshalb gib uns doch mal so einen tagesaktuellen Stand von Projekten, wo du irgendwie mit dran beteiligt bist hier in München.
Gern. Also das längste Projekt ist das Herzog. Das haben wir jetzt, da sind wir jetzt, glaube ich, im elften Jahr. Und die Oreba, auch aktuell die beste Hotelbar Deutschland, Österreich, Schweiz, laut Mixology. Und das ist wirklich fantastisch. Du bist ja auch sehr gerne.
Bin da recht häufig. Ja.
Dann die Frau im Mond. Das ist das größte Projekt, das wir haben. Die Frau im Mond fasst ja nicht nur die Dachterrasse oben oder auch quasi das Museumsrestaurant, sondern es umfasst das ganze Museum. Die Kaffeeautomaten oder auch die Sandwiches oder auch die Apfelschorle aus den Satelliten, aus den Kiosken. Es sind und stammen von der Organisation von der Frau im Mond. Und das ist wirklich fantastisch. Also da arbeiten auch wirklich großartige Leute, die das machen. Und
eine großartige Dachterrasse, aber trotzdem mit einmaligem Blick auf die Isar
vom
Deutschen Museum aus.
Absolut richtig. Also das ist nicht der klassische Rooftop-View über die Dächer der Stadt, sondern wirklich, das ist wirklich Wellness für die Augen. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich da lang gehen kann und schaue runter. Der Drei-Brücken-Blick ist es nämlich. Gigantisch. Du kommst einfach direkt runter. Und ja, genau. Also Herzog, Ori, Frau im Mond, aktuell Sola. Das ist in der archäologischen Staatssammlung. Das ist ein Museumscafé mit auch einer kleinen Dachterrasse. Also wirklich zuckersüß.
Direkt am Englischen Garten.
Direkt am Englischen Garten, absolut. Also das ist wirklich auch eine wahnsinnig coole Atmosphäre. Und dann haben wir noch die Bambi Bar. Und die Bambi Bar hat begonnen als Kubaschewski, hat sich dann aber über die Jahre und auch einfach über die verschiedenen Interessen der Stadt dann wirklich zu einem, oder da wurden wir quasi, ja, wurden wir dessen belehrt, dass vielleicht auch ein Champagner-Konzept vielleicht auch nochmal sich weiterentwickeln kann Richtung noch mehr Spaß. Ja, weniger Champagner und mehr Spaß. Und genau, deswegen, das ist die Bambi-Bar. Und dann haben wir noch die Ivy-Tagesbar im Ruhrpollinger.
Ja, die Bambi-Bar ist die einzige, die ich noch nicht geschafft habe tatsächlich.
Ah ja.
Das ist irgendwie, immer wenn ich drüber nachgedacht habe, da hinzugehen, dann war es irgendwie schon zu spät. Und das muss ich jetzt mal ganz dringend machen, weil tatsächlich finde ich ja so Läden, die auch irgendwie so Mitzing-Konzepte im weitesten Sinne integriert haben, finde ich in anderen Städten ja tatsächlich großartig. Mhm. Und da gibt es großartige Beispiele aus allen möglichen Ländern, von UK bis hin zu irgendwelchen lustigen klassischen Karaoke-Bars inmitten von Helsinki. Und sowas hat in München aber auch tatsächlich irgendwie gefehlt. Also das haben wir ja irgendwie gar nicht.
Mhm.
Also selbst eine Karaoke-Bar zu finden in München ist irgendwie schwierige Zeit. Ja, natürlich keine Karaoke-Bar im klassischen Sinne, aber so Konzepte, wo der Gast nicht nur irgendwo rumsitzt in der Gruppe, in der er sowieso gekommen ist, sondern in so einen interaktiveren Modus auch mit allen anderen kommt.
Wunderbar.
Das ist ja irgendwie echt selten bei uns, weil wir Münchner ja jetzt nicht unbedingt so offen sind, fremde Menschen kennenzulernen oder mit denen zu interagieren.
Das stimmt tatsächlich, und da geht es ja auch vor allem um die Energie. Und das ist wirklich fantastisch. Das merken halt natürlich, klar, wir öffnen da ab 7 und dann ab 9, 10, dann geht's schon langsam los. Und dann verliert man auch so ein bisschen so die Hemmung, da einfach mitzusingen. Ja, und das ist schön. Es gibt natürlich am Ostbahnhof, im Werksviertel gibt es eine Karaoke-Bar. Ich glaube, das läuft auch sehr, sehr gut.
Die ist auch gut, ja.
Und dann gibt es noch eine Karaoke-Bar in Schwabing. Da gehst du in den Keller runter und da bist du wirklich wie in einer anderen Welt. Und da singen alle mit, dann kommst du mit auf die Bühne. Ich war schon auf 2 Geburtstagen dort. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, aber es ist...
Das muss ich mal nachschauen. Das
wirklich gigantisch. Kann. Schwabing, Karaoke-Bar ist wie ein Karaoke-Pub eigentlich. Deswegen, das ist schon cool. Und die Energie reißt einfach einen mit und dann bleibt man auch gerne da. Ja.
Ich fand das immer witzig in Finnland tatsächlich und habe nie verstanden, warum dieses Konzept da so gut funktioniert. Also ich war da die letzten 10 Jahre super, super oft. Und das hat mich echt lange Zeit gekostet, bis ich verstanden habe, der Grund, warum es so gut funktioniert, ist, weil in Finnland halt niemand andere Leute judged, sondern sich einfach jeder darüber freut, dass einfach alle Spaß haben und mitmachen. Und es gibt nicht dieses, das ist mir jetzt aber peinlich, das kann ich nicht machen, sondern weil die einfach kulturell so geprägt sind, dass sie genau wissen, das interessiert jetzt eh keinen, ob ich gut singe oder nicht singe. Hauptsache ich singe und trage irgendwie zur Stimmung in dem Laden bei.
Ja, das haben wir auch 16 Tage im Jahr in der Stadt.
Das ist richtig, stimmt. Stimmt.
Ja. Ja, aber du hast absolut recht. Und ja, ich finde die Einstellung super. Und ich glaube, ja, es würde sogar noch mehr Läden vertragen in der Richtung, ja, die sowas ermöglichen. Mhm.
Du hast gesagt, das längste Projekt ist das Herzog. Mhm. War es denn eigentlich auch das erste, an dem du so richtig auch beteiligt und im größerem Umfang mitgemacht hast?
Also den Start habe ich mit der Mainburg gemacht. Da konnte ich mich ja dann auch als Juniorpartner beteiligen. Das war klar, das war quasi so das erste Projekt. Aber das, ja, du hast absolut recht. Das Herzog war dann wirklich so das erste große, richtige Ding. Und aber auch das Tragischste von allen. Der Start war, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber das war diese 1,5 Jahre Bauverzug.
Stimmt.
Und ich habe wirklich, das war das erste richtig große Projekt. Mainburg war ja Spielplatz und Trainingsübung für mich. Aber das Herzog mit dem Asbestvorfall oder beziehungsweise mit dem Fund, das war wirklich ein Tal der Tränen, muss ich sagen. Ja, also so schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt, dass mein Traum sich so entwickelt. Ja, 1,5 Jahre Bauverzug, dreifache Kosten in Summe des Projekts, und das natürlich für uns als dann Betreibergruppe war das der absolute Horror. Ja, wir mussten schauen, dass wir Geld verdienen, und dann kam einfach ein glücklicher Anruf aus Rosenheim: Hey, wir hätten da ein Projekt, das vielleicht Hilfe bedarf, und ihr habt ja eventuell ein bisschen Zeit. Naja, wir wussten ja noch nicht, also ich dachte, ich bin von 3 bis 6 Monaten ausgegangen, dass es dann doch 1,5 Jahre werden mit Bauverzug. Horror. Aber wir haben Geld gebraucht und deswegen haben wir dann einen Rucksack auf und ab nach Rosenheim. Haben dann da ein paar Läden gemacht, also sprich erst ein Club, dann ein Wirtshaus und noch eine Bar. Alle drei gibt es bis heute und wurden von Mitarbeitern und auch ehemaligen Partnern abgekauft und weitergeführt. Und ja, dann ging es irgendwann zurück nach München und dann konnten wir auch endlich loslegen. Das war dann 2015 Ende.
Und für alle, die den Laden nicht kennen, ist ja wirklich eigentlich eine ziemlich perfekte Location, so gesehen, rein auf dem Papier, weil du bist mittendrin, du hast es nicht weit zum Stachus, gut, darüber kann man auch länger diskutieren, aber zumindest ein zentraler, gut erreichbarer Ort. Du hast eine ganz gute Nähe zu, ich sage jetzt mal so München Prime Locations, auch wie dem Bayerischen Hof zum Beispiel oder gegenüber der Oberpollinger. Also eigentlich eine ganz gute Ecke, um, auch wenn es nicht direkt an so einer Durchlaufstraße natürlich liegt, sondern so ein bisschen versteckt, aber wenn man weiß, wo es ist, kommt man da sehr, sehr gut hin, und du hast genug Leute im Umfeld, die auch Lust auf so einen Laden haben, sage ich jetzt mal.
Du hast es wirklich toll zusammengefasst, so ist es auch. Also ich liebe die Lage vom Herzog. Sie ist hinter dem Mini-Pavillon. Und klar, so eine Prime-Lage wie die L'Osteria vorne am Künstlerhaus, wo, glaube ich, jeder Münchner schon mal dran vorbeigefahren ist, da ist natürlich super für die Lauflage. Aber wir sind da wirklich versteckt im Innenhof, unter zwei riesengroßen Bäumen mit einer wundervollen Terrasse, bei der wir auch bis 1 Uhr nachts draußen sitzen können bei schönem Wetter. Das ist echt toll. Also das finde ich genauso geil wie den Ausblick von der Frau im Mond. Und die Location ist übersichtlich. Wir haben einen Restaurantbereich, eine und einen Barbereich. Und das haben wir genau auch draußen so wiedergespiegelt. Ja, also es ist wirklich eigentlich eine schöne Ganztagslocation.
Wenn man jetzt so tickt wie du und irgendwie immer Bock auf geile Projekte hat, wie schwierig ist es denn da aufzupassen, dass man sich nicht auf einmal übernimmt? Weil wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren auch in München sehr viel Wandel auch in der Gastronomie gesehen. Wir haben durchaus auch hier und da mal Leerstand, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt aber schon eine richtig coole Location, wo es einen irgendwie in den Fingern jucken würde, da jetzt auch wieder was zu machen. Wie entscheidest du denn dazwischen, okay, irgendwie sollten wir da was machen und irgendwie, ja, geile Location, könnte man was draus machen, aber ich lasse es lieber.
Mhm. Die Situation gibt es oft. Es gibt wahnsinnig, also wenn man quasi im Gastronomiekreis, und das ist ja eben irgendwie auch das Coole, ich meine, wir haben es am Cocktail X Festival gesehen, der Austausch ist super nah, der Informationsaustausch ist auch gigantisch schnell, sprich es landen auch relativ schnell Projekte auf deinem Schreibtisch. Und wir sagen super viel ab, obwohl ein paar Goldnuggets eigentlich schon dabei sind, aber du hast es nämlich auch richtig gesagt, man darf sich nicht übernehmen. Und da wir zum Beispiel keine Franchise-Projekte haben, sondern wirklich alles Individualgastronomie, das bedarf schon wirklich viel Kraft und Energie. Und wie kommen wir dazu, dass wir uns nicht verzetteln? Wir sind, also erstens bin ich nicht alleine und ich hab wirklich wundervolle Partner, die alle ihr eigenes Steckenpferd haben und zusammen ergeben wir ein Puzzle. Und wir haben auch als wir noch die Goldamsel im Portfolio hatten, da war es dann wirklich, da haben wir gemerkt, jetzt wird's knapp auch mit der Zeit und wir sind in der Gastronomie und können irgendwie VC oder was auch immer und können uns dann aufstocken mit Personal, weil das Budget ist nicht da. Deswegen, da haben wir dann schon langsam angefangen, wieder auch ein bisschen rückzubauen und so können wir quasi dann unsere Qualität gewährleisten. Cool ist, dass du immer pro Projekt denken kannst und unser Uransatz war, oder Uransatz klingt jetzt zu weit weg, es war eigentlich knapp 10 Jahren. Wir wollten einfach den ganzen Tag essen und trinken. Das ist eigentlich auch, wie so die ganzen Sachen entstanden sind, ja, mit Frühstücksangebot oder auch abends und lecker Cocktail trinken gehen. Alles, was man einfach gerne macht, wollten wir darstellen. Oder wollen wir darstellen. Genau. Und ja, aber es gibt natürlich, wenn wir uns noch mal ein bisschen gesünder verkleinern, vielleicht noch ein Projekt weniger, mal schauen, wir wissen es nicht. Und dann mal schauen, was es dann alles Neues gibt. Ja, aber gern, also wenn es irgendwas Tolles gibt, dann schaue ich mir das immer sehr gerne an.
Ja, weil ich könnte mir vorstellen, das Problem ist ja auch, dass es hat sich ja durchaus rumgesprochen, dass ihr gute Sachen macht und dass die meisten Konzepte auch sehr gut funktionieren, die ihr irgendwie anpackt. Deshalb kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann auch relativ viele Angebote an euch herangetragen werden, wo vielleicht auch Vermieter oder ähnliche Menschen dann sagen so, hey, da könnten wir doch mal die Jungs fragen, vielleicht wollen die das übernehmen und dann wird daraus endlich mal ein nachhaltiges Konzept, wo nicht irgendwie nach einem Jahr dann wieder ein neuer Mieter gesucht werden muss.
Das stimmt und da hast du genau richtig getippt. Es sind tatsächlich die Eigentümer, die oft auf uns zukommen, die einfach, also ich glaube, sie fragen natürlich noch mehrere an, aber wir sind froh, dass wir auch gefragt werden und uns zugesprochen wird, dass wir wirklich gerne langfristige Sachen machen. Das stimmt auch. Also unter 5 Jahren machen wir garantiert nichts, weil wir müssen uns einleben, wir müssen Location denken, wir müssen das alles, das ganze Umfeld verstehen, wie das gelebt wird und wie wir da reinpassen und vor allem ob. Und das, wenn diese ganze Checkliste quasi erfüllt ist, ja, dann kann sich der Vermieter darauf verlassen, dass wir wirklich das durchziehen werden und auch, also es ein tolles und cooles Endprodukt wird.
Wenn ich so auf eure Projekte schaue, dann muss ich ja sagen, also ich finde die alle gut, aber wenn ich eins herauspicken müsste, was ich am mutigsten initial fand und auch in der Umsetzung bis heute großartig, dann ist tatsächlich die Ori-Bar. Mhm. Weil jeder, der in der Bar davor mal war, bevor ihr die übernommen habt, weiß, dass da nicht so viel los war. Also es war wahrscheinlich von den Premium-Hotels in München die Bar mit den wenigsten Besuchern, die mit der größten Hemmschwelle, die, wo keiner irgendwie so richtig sich reingetraut hat, wo auch immer vom Service her, da war wenig Nahbarkeit. Das hat sich dann zum Ende hin, bevor ich es übernommen habe, nochmal so ein bisschen verbessert, aber trotzdem alles so ein bisschen schwierig. Und dann habt ihr gesagt, ihr macht das jetzt. Und ihr habt es geschafft, aus einer Hotelbar, und das ist wirklich, ich überlege gerade, aber ich glaube, es ist tatsächlich in München in der Form einzigartig, aus einer Hotelbar einen Ort zu machen, der eigentlich auch standalone überall sein könnte, völlig losgelöst von dem Hotel, aber trotzdem natürlich profitierend von dem Hotel, weil dadurch so eine ganz eigene Gästemischung manchmal auch reinkommt, weil du natürlich Menschen hast, die im Hotel übernachten, die unten an die Bar gehen, aber die wahrscheinlich auch relativ schnell realisieren, dass das jetzt nicht die klassische Hotelbar ist, sondern dass unfassbar viele Münchner, also ich wahrscheinlich die Zahl kannst du besser einschätzen, Ich würde es mal so tippen auf 75-80% Münchner, ja, und der Rest mehr aus dem Hotel.
Richtig. Also, ja, du hast schon also auch wirklich, wirklich super Überblick, muss ich sagen.
Ja, oft genug da. Ja.
Also tatsächlich war die Herausforderung, und was wir auch im Vorfeld mit dem Hotel besprochen hatten, dass wir eine Münchner Bar in einem internationalen Hotel installieren wollen. Und die Hemmschwelle ist tatsächlich eine Aufgabe von 3 Monaten gewesen, wirklich mit viel Recherchearbeit. Warum ist genau in München, bei der eigentlich das Klientel ja auch eigentlich das Geld hat für Hotelbars, warum ist es hier so schwierig, dass Hotelbars extrem gut besucht sind, und in anderen Städten, auch in anderen deutschen Städten, ist es ganz normal, dass du in Hotelbars gehst und die sind auch voll, weil du natürlich da auch ein gewisses Maß an Qualität erwartest. Aber die ganze Stadt hat, und die anderen Städte haben auch die besten Qualitäten und wir auch. Aber warum ist es genau bei uns so? Und wir sind dann auch wir haben im Freundeskreis angefangen zu fragen, warum ist es so? Die Leute haben irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie dann da einfach extra mehr oder für viel mehr gecharged werden, und als was es eigentlich dann wert ist. Sprich, es ging ums Ambiente und den Preis. Und da haben wir damals angesetzt, dass wir den Gin Tonic Preis einfach super entspannt gemacht haben. Wir haben, glaube ich, bei 10 Euro gestartet. Und das haben wir auch erstmal wirklich eine lange Zeit auch dann so durchgebracht, bis auch eben das Vertrauen da war, dass da was Besonderes passiert, dass wir uns wirklich Mühe geben. Die wenigsten wissen, dass wir ein eigenes Labor haben. Ja, da wird ausprobiert, da wird getüftelt, da wird einfach kreiert. Und das ist echt toll zu sehen. Und ja, so war quasi die Hemmschwelle niedrig, diese Bar zu besuchen, einfach dieser Bar eine Chance zu geben. Und der Gästemix dort, ich meine, zum Gucken ist es ja wirklich super cool, ja. Der Mix aus Münchner Publikum und auch Pre-Dinner oder auch wirklich Leute, die nur in diese Bar gehen, gemixt mit den Leuten, die gerade eingecheckt sind, nach links schauen, denken sie, das ist die Hotelbar, kommen rein und erleben wirklich München. Also rein in der Theorie, der Mandarin-Gast, um wirklich ein cooles Erlebnis auch von München zu haben, eigentlich müsste er das Hotel gar nicht verlassen. Weil das Rooftop ist ja auch wirklich der Knaller. Matsuhisa, Weltklasse. Und dann natürlich bei uns, wir freuen uns natürlich, dass dann vielleicht der Tagesabschluss bei uns stattfindet, ja.
Es ist auch, glaube ich, die einzige Bar in München, ja, ich würde noch 1-2 Läden dazu nehmen, aber so eine der wenigen Bars, wo ich wirklich so lustige Abende mit vollkommen fremden Menschen erlebt habe, die ich an dem Abend an diesem Tresen irgendwie kennengelernt habe, weil man halt dann doch irgendwie ins Gespräch kommt. Und dadurch, dass das auch so ein Rundrum-Tresen ist und nicht so ein, wir sitzen alle irgendwie brav wie an der Stange nebeneinander, kommst du zwangsläufig irgendwann mit den Leuten ins Gespräch. Weil entweder hören die irgendwas aus deinem Gespräch oder du hörst irgendwas aus deren Gespräch oder aus der Konversation mit dem Team hinter der Bar. Und auf einmal kommt man ganz automatisch ins Gespräch und lernt die lustigsten Menschen kennen.
100% ist mir auch schon sehr oft passiert. Aber das Coole an der Oriba ist, dass du, also wenn du auch wirklich für dich sein willst, dann bist du es auch. Und dieser ganze Dialog und die ganze Kommunikation am Tresen, das ist genau das Gegenteil von dem, was es vorher war. Ja, ich glaube, es gibt auch sicher viele, die fanden die Bar 31 richtig toll. Ja? Und was wir aber was wir anders gemacht haben, ist, die Drinks wurden davor hinten gemacht. Mhm. Quasi nicht im Hinterstübchen, mhm, aber du hast nicht so viel gesehen. Und wir haben zwei Barstationen in der Oribar, bei denen du quasi direkt zuschauen kannst, wie wird der Drink gemacht. Es ist sogar noch unten beleuchtet. Sprich, du siehst den Drink in the making. Du siehst alles, was der Barkeeper macht. Und du hast diesen wunderschönen großen, ja, halb, diese runde Tafel eigentlich, kann man schon fast sagen. Und das macht einfach eine Kommunikation dann möglich. Mhm. Ja. Und du dich auch noch unterhältst mit anderen Leuten oder so, das ist ja dir überlassen. Aber man erlebt einfach mehr, während man einfach da sitzt. Das gibt auch wirklich viele, die kommen einfach mal allein auf den Drink.
Ja, ist das. Und on top muss man ja sagen, es ist jetzt auch nicht das klassische Hotelbar-Personal, wie man es früher irgendwie hatte, sondern es sind ja alles wirklich Charakterköpfe, die einen beim ersten Mal vielleicht auch überraschen, weil man nicht mit so starken Persönlichkeiten jetzt rechnen würde.
Ja.
Die natürlich aber trotzdem höchst professionell ihren Job machen. Aber man sehr schnell merkt, da ist jetzt auch jeder tickt so ein bisschen anders. Jeder hat so ein bisschen seine Favorites auch an Cocktails und Drinks und kann die auch gut irgendwie verkaufen, ja, und präsentieren. Und ist auch irgendwie in der Regel immer, also jeder da drin hat irgendwie ein Gespür dafür, wie nah ich an den Gast kommunikativ ran kann. Also das ist ja so ein bisschen so eine Kunst, wenn man hinter einem Bartresen steht, eben genau das, was du sagst, zu erkennen, will die Person jetzt einfach nur alleine sein, will sie mit der Person sein, die da ist, dann halte ich mich irgendwie charmant im Hintergrund und bin freundlich, oder ist da irgendwie so ein Dialog auch möglich oder zieht mich die Person vielleicht sogar in den Dialog rein,
ja,
dann kann ich darauf auch eingehen. Und ich finde, das schaffen wirklich irgendwie alle in diesem Laden so großartig, dass es gerade in dem Setup, wo man ja auch Leute hat, die vielleicht nur für eine Nacht oder für eine Woche oder für ein paar Tage da sind und aus dem Hotel rüberkommen oder auch andere Touristen, die quasi in die Bar reinkommen und gar nicht in dem Hotel übernachten, sondern woanders, aber dass man die auch irgendwie einbindet,
ja,
und dann daraus so eine, ja, wie so eine Community für den Abend entsteht. Ich Marketing machen für euch.
Wahnsinn, ja. Komm in mein Team bitte, ja. Wirklich fantastisch zusammengefasst. Es ist genau so, ja. Und die sind wirklich alle wirklich Weltklasse. Und ja, das gehört einfach dazu. Eine Bar ist einfach viel mehr als nur Drinks. Und ja, das Gemeinschaftsgefühl, die Stimmung im gesamten Raum. Und dafür sind wir verantwortlich als Team. Und das macht das Team rund um Basti Hess und Paul Lippisch fantastisch. Ja, also Weltklasse. Ich bin selber sehr gerne dort, ja, und genieße es auch einfach. Und durch diese Lobby zu gehen, das ist wirklich, dass wir da sein dürfen, ist wirklich ein Geschenk. Wenn du die Bar verlässt und entweder du fährst hoch oder Restrooms, was auch immer, du läufst durch diese Lobby und denkst so, wow, ist das hier schön. Ja, jedes Mal.
Wir haben ja in München schon so ein bisschen so ein Gastro-Service-Problem. Also Personal zu finden, das auch wirklich irgendwie eine Leidenschaft für Service hat und nicht nur, also das ist jetzt hart ausgedrückt von mir, ich weiß, aber ich merke das immer wieder, dass es auch in anderen deutschen Städten halt wirklich besser funktioniert. Und bei uns hat man oft schon das Gefühl, die meisten machen es halt, weil sie irgendwie Geld verdienen müssen und gehen dann in den Service, weil man es halt so macht und da durchaus auch ja schnell irgendwie so ein bisschen sich was nebenher verdienen kann. Aber die wenigsten sind so richtig mit Leidenschaft dabei und haben Bock auf Service, haben Lust, den Gast irgendwie gut zu betreuen, beraten und so weiter. Und in euren Läden habe ich immer das Gefühl, das Problem ist irgendwie wenig existent. Also klar, ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag und irgendwas läuft mal schief oder wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, die meisten Menschen, die bei euch arbeiten, die haben schon irgendwie auch wirklich Bock auf das, was sie tun.
Mhm.
Und da ihr ja jetzt durchaus einige Läden habt, wie löst ihr denn dieses Service-Problem, also dieses Fachkräftemangel-Problem sozusagen an, ja, der Stelle?
Also ich glaube, an erster Linie geht's um die Location, um den Laden an sich und ob man den Laden mag und ob man sich angezogen fühlt, dort zu arbeiten. Wir kriegen echt, also wir kriegen viele Bewerbungen, muss man sagen, und wir schauen uns alle an und schauen, okay, passt das zu uns oder auch wenn wir mal voll sind. Es kann ja, also wie gesagt, die Läden sind ja nicht groß. Und wir schauen uns alles an und ob es irgendwie passen kann. Ich denke, die Anziehungskraft macht es aus, dass vielleicht die Leute, die auch wirklich Bock haben, sich mit dem Laden und mit den Leuten vor allem, die da arbeiten, identifizieren können, dass dann eben, ja, dass dann eben die Bewerbung zu uns kommt. Dann, ich denke, das ist natürlich in Summe natürlich auch das Marketing. Wo ist der Laden positioniert? Wohin möchte der Laden auch gehen? Es ist klar kommuniziert nach außen. Ich denke, dass das wirklich die Leute, also das ist jetzt Punkt 1, das ist der angenehmste Fall, dass es die Leute anzieht, die bei uns arbeiten wollen. Und dann gibt es aber auch noch den anderen Fall, das ist dann quasi so die, ich finde es mutig von uns, dass wir sowas machen. Also meine Partner Max und Max, die haben da, sind auf einen Weg gekommen, dass sie zum Beispiel auch eine Wohnung mal anmieten. Und dann quasi auch Mitarbeiter dann, für Mitarbeiter. Wir haben jetzt keine im Besitz, aber wir mieten sie für Mitarbeiter an, weil andere Leute oder aus einer anderen Stadt hier eine Wohnung zu finden, ist der absolute Pain. Ich meine, wirklich auch selbst für Münchner ist hier in der Stadt eine Wohnung zu finden ein Pain. Und da kommen einfach nicht genug Leute hier in die Stadt. Und es ist natürlich nochmal on top teuer. Sprich, wenn wir natürlich aus unserem Netzwerk oder Informationen bekommen, hey, da wird eine Wohnung frei und sie ist günstig, dann überlegen wir uns das schon. Das haben wir auch gerade in der Anfangszeit von der Frau im Mond gemacht. Da haben wir auch ein Riesenteam, das ist das größte Team. Und da haben wir Leute, da haben wir Wohnraum gebraucht, ja. Arbeitsvertrag, Mietvertrag. So haben wir dann Leute bekommen. Aber das ist schon ein Extremfall. Außerdem ist natürlich, das ist natürlich teuer, kostspielig. Und da gibt es natürlich vielen Vorleistungen und wie eingangs schon gesagt, viel Budget haben wir nicht. Und deswegen, es gibt die Attraktivität oder auch die Wohnungsbeschaffung. Ja.
Ich glaube, was uns ja so ein bisschen verbindet, ist, dass wir uns aus einem Raum mehr vorstellen können, als er vielleicht in dem Moment ist. Also durchaus so eine Vision entwickeln können für einen Raum. Also zum Beispiel der Raum, in dem wir hier sitzen. Als ich hier reingekommen bin, damals vor ziemlich genau einem Jahr, hatte ich irgendwie zwei Leute dabei und die waren so, oh, das ist wirklich mal der Zustand von dem Gebäude und überhaupt und keine Ahnung. Und hier war alles vollgestellt mit Schreibtischen und ich glaube, hier waren, keine Ahnung, 20 Arbeitsplätze in diesem Raum.
Oh, wow.
Und ich habe aber sofort irgendwie mit diesem Glasdach, das hier über uns ist, mir war sofort klar, okay, wir müssen das einmal komplett anders machen. Das muss mehr aussehen wie so ein Loft eigentlich, so eine Mischung aus Loft und Wohnzimmer. Und in den Eingangsbereich muss eine ordentliche Bar rein.
Die ist fantastisch übrigens.
Ja. Und ja, und habe dann gesagt, doch, das machen wir. Und das ist ja bei dir wahrscheinlich oftmals auch so, dass du in eine Location reingehst, wo entweder noch gar nichts drin war oder wo irgendwas völlig anderes drin war und du aber irgendwie verstehst, was man daraus machen kann. So natürlich nicht in letzter Instanz und komplett fertig, aber zumindest so ein Gefühl dafür hast, dass man da was draus machen kann. Gibt's denn in dem Kontext, wenn du mal so ein bisschen, Weihnachten ist noch ein bisschen hin, aber wenn du so auf deine persönliche Bucketlist-Wunschliste schaust, gibt's denn da Sachen, die du gerne mal machen würdest, wo du irgendwie so ein Gefühl dafür hast, wo du richtig drauf Bock hast, irgendein Konzept, irgendeine besondere Location, irgendwie einen Raum, den du heute siehst und sagst, da müsste man was ganz anderes draus machen?
Also Bucketlist, ich will einen Kiosk machen. Und ich denke, dass da in diesem Kiosk-Game, wenn man es so sagen kann, gibt's wahnsinnig tolle Player, auch besonders hier in dieser Stadt. Und ich glaube, dass man einfach jetzt fernab von der normalen Gastronomie und Hospitality, glaube ich, dass so ein cooler, schneller Kiosk mit einem coolen Produkt und wenigen Produkten, da würde ich mich gerne mal einfühlen und wirklich auch wirklich ja ausspinnen, sagen wir es mal so. Das ist Platz Nummer 1. Genau. Das wäre wirklich auf meiner Weihnachtsliste, ja. Ich hoffe, dass es auch bald kommt. Einfach, aber da muss natürlich die Location natürlich passen. Und ja, natürlich ganz gerne mal was in Lauflage. Das wäre schon klasse.
Wie siehst du denn momentan so die Münchner Gastro-Trends? Also ich habe mich ja zum Beispiel jahrelang beschwert, dass wir hier kaum gute Weinbars hatten. Jetzt haben wir irgendwie gefühlt an jeder Ecke eine Weinbar, die aufmacht. Also alles, fast alles, was irgendwie neu aufmacht, ist irgendwie eine Weinbar in meiner Wahrnehmung. Also da hat sich viel verändert. Aber wie schaust du denn da drauf, was sich gerade in der Stadt tut?
Lustigerweise hatte ich auch vor ein paar Jahren überlegt, wegen Weinbars. Und aber jetzt gibt's natürlich auch super Weinbars. Also ich besuche gerne das Grillwick oder das Gabo. Weltklasse. Welche sind deine Favoriten?
Ja, genau, die beiden tatsächlich. Ja. Also das sind auch irgendwie beides so ein bisschen Wohnzimmer geworden. Also vor allem die Gabo natürlich hier um die Ecke.
Mhm, richtig.
Allein schon die Idee, so ein aufgeschnittenes Wiener Schnitzel zu machen und einfach so als fast schon Fingerfood zum Wein dazu zu servieren, finde ich großartig. Jetzt auch im Sommer mit der Terrasse draußen, mhm, an der Lage, wo man einfach super gut mit einem Glas Wein sitzen kann und einfach nur Menschen beobachten kann.
Mhm, richtig.
Das ist echt super und grillig, natürlich, klar, super. Also auch das Essen.
Ich meine, die machen auf, ihre Terrasse ist voll. Ja, also super gemütlich und Gabo auch, ich weiß nicht, auf zwei Geburtstagen schon da, auch einfach super cool. Ja, Schnitzel ist mir auch in Erinnerung geblieben. Ja, ich habe das so noch nicht gesehen. Aufgeschnitten mit den Toothpicks drauf und so. Klasse. Also ist echt cool. Und ja, deswegen, also ich finde, was wir vor unserem Gespräch noch mal kurz thematisiert hatten, war, wie entwickelt sich hier so die ganze Experience. Also in der Stadt haben wir einen riesen Pluspunkt und einen riesen Nachteil. Und ich fange mit dem Pluspunkt an. Wir sind konzeptionell super stark und kreativ. Und das sieht man besonders an Veranstaltungen, bei denen wir uns jetzt getroffen haben, bei Cocktail X zum Beispiel. Ich finde Veranstaltungsreihen wie Papi tut mir leid mit wirklich einem eigenen Genre absolut spannend. Ich finde es so, so stark, wie das auch sich jetzt die letzten Jahre entwickelt hat. Oder so ein Multibrand wie Obvious, ja, mit der Influencer Agency, aber auch mit diesen echt, mit diesen extremen Erlebnissen und wo sie überall mitmachen. Und ich finde das einfach in der Breite ziemlich stark. Und das Problem, das wir haben, ist, im Gegensatz zu anderen Städten, Berlin beispielsweise, nonstop neue Öffnungen und mutige Projekte etc. Wir sind in diesem Mietfall, sind wir einfach zu teuer. Und das, ich glaube, das ist die größte Hemmschwelle, neue Sachen auszuprobieren. Weil wir haben, die anderen, ich glaube, an anderen Städten sind einfach die Mieten niedriger und du hast einfach nicht diese krasse Belastung. Du kannst dich wirklich auf deine Kreation oder auf deine Idee konzentrieren und hast nicht die ganze Zeit schon irgendwie das Damoklesschwert über dir. Und das hast du hier natürlich. Ich meine, du hast hier Mieten, da wird dir schwindlig. Und da musst du schon wirklich sicher sein oder auch natürlich auch finanzstarke Partner haben, um reingehen zu können. Und deswegen, ich glaube, das ist so unser Problem. Weil sobald dieser Mietfall nicht stattfindet, siehst du ja, was los ist. Konzeptionell, eventbasiert, irre. Da wird ja nicht langweilig.
Wobei ich das Gefühl habe, dass wir da ein bisschen besser werden. Also jetzt nicht bei den Mieten von den ganzen, ich sage jetzt mal, Prime-Locations. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, die Gastro-Szene in München schafft es inzwischen, auch mal in Locations reinzugehen und aus Locations etwas zu machen, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also wo früher vielleicht irgendwie so eine ranzige Eckkneipe drin war oder wo davor irgendein Laden drin war, der da gefühlt 30 Jahre war und komplett heruntergekommen ist. Und dass man aus diesen Locations irgendwie was macht, da reingeht, auch eine verhältnismäßig günstigere Miete hat, vielleicht auch einen Laden mal ein bisschen rougher lässt, als er vielleicht im klassischen Sinne in München sein sollte. Mhm. Und dann daraus irgendwie ein kreatives Projekt macht. Also ich finde zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür.
Kneipe 80.
Kneipe 80, super.
Wahnsinn. Beispiel. Also besonders auch als Pop-up anfangs kommuniziert und dann drin gelassen und dann auch in der Stadt verteilt. Richtig.
Jetzt übrigens einen Kiosk am Tegernsee aufmachen.
Ach ja, ich hab ja, wieso, ja. Was tut sich denn da?
In Wissi machen jetzt wohl was auf.
Ach so, Kiosk 80, glaube ich, ja? Kann das sein? Ich habe da was gesehen. Aber ja, Kiosk, ich sag dir, da kommt noch so viel. Und Kneipe 80 finde ich super. Oder auch hier ein Steinwurf weg, das ehemalige Nachtbad.
Mhm.
Das ist jetzt das Downtel. Und das muss ich sagen, also auch junge Zielgruppe, aber wirklich ein fantastischer Laden und ein cooles Konzept. Ich bin darauf aufmerksam geworden, wenn sie einfach ein geschlossenes Instagram-Profil haben und du musst es folgen, checken sie und dann machen sie quasi immer die Gästeliste auch für jeweilige Tage. Und ich muss sagen, einfache Idee, aber super cool und auch wirklich fantastische Stimmung. Und das ist, glaube ich, super cool revitalisiert, weil es war das erste Nachbad. Ich glaube, das war super. Dann gab es da drin einen Escape Room und jetzt ist es eben das. Und ich finde, das ist perfekt genutzt. Knapp 80, aber
stimmt. Natürlich
auch top-notch.
Oder auch sowas wie das Bingo-Bistro.
Klasse, war ich auch schon. Das ist schon, ich weiß gar nicht, was davor drin war.
Ich
bin durch verschiedene Blogs drauf aufmerksam geworden und dann auch einfach mal hin. Wahnsinn. Blaue Libelle auch extrem.
Stimmt.
Ich meine, es gibt es jetzt auch schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber auch fantastisch und ein Dauerbrenner, ja.
Genau. Oder auch hier das Kasele.
Ah ja.
Müllerstraße in der alten Metzgerei. Auch eine spannende Interpretation von einem Raum, der vorher was ganz anderes war.
Absolut, unterschreibe ich sofort, weil das könnte wirklich ein Laden sein. Ich weiß gar nicht, wer der Architekt war, aber diesen Laden kannst du auch wirklich copy-paste in andere Städte setzen. Man hat wirklich, also dass der Laden in der Müllerstraße ist, das würde man ja eigentlich gar nicht erwarten. Mhm. Das wird in so eine Location auch super passen wie George Prime Steak oder sowas, ja. Also da würde man, glaube ich, das erwarten. Ach, übrigens, apropos gute Läden, da hinten in der Ecke sind mir noch zwei eingefallen, ist Amy. Und, ja gut, klar, Azuki ist, glaube ich, so, dass diese Ecke nochmal quasi einen Laden gefunden hat, der quasi so derart funktioniert. Und ich glaube, Azuki, das ist ja Benchmark.
Ja, das stimmt. Ja, es tut sich viel in München. Und ich meine, wir hatten ja eigentlich immer ganz gute Gastronomie, die war aber auch manchmal ein bisschen langweilig. Und ich merke schon, dass wir da auch so ein bisschen internationaler werden und auch es langsam aber sicher schaffen, nicht nur auf Design aus zu sein, sondern auch dazu das passende Service- und Food-Konzept zu haben, damit das einfach ein Paket ist, das auch wirklich funktioniert. Und ja, es gibt ja auch Läden in München, wo man sich nach wie vor denkt, okay, das ist zwar alles schön designt, gibt da so ein italienisches Restaurant. Bisschen weiter im Osten der Stadt, ich sage jetzt mal nicht welches, wo man sich denkt, das ist zwar, sieht zwar alles toll aus, aber der Service muss irgendwie Satire sein. Das ist, ja, sowas gibt es ja leider auch.
Ich glaube, sowas gibt es in anderen Städten sicher auch, aber ich glaube, es ist ja auch eins Entertainment. Und wenn das quasi für den einen Besuch dann auch erfüllt ist, dann ist es ja auch vollkommen okay. Und was so wichtig ist, was man nicht vernachlässigen darf, die Frequenz, wie zum Beispiel die Münchnerinnen und Münchner ausgehen, ist niedriger geworden. Und wir haben aber einen unfassbaren Touristenstamm und ein Tourismusaufkommen hier in der Stadt. Deswegen, du hast absolut recht, man muss wirklich schauen, dass man wirklich auch für alle es macht und auch, dass das Food-Konzept passt, stimmig ist und der Gast, egal woher er ist, sofort versteht, was machst du denn da eigentlich? Oder was kann ich da ungefähr erwarten? Und ob das jetzt wirklich bunt ist, laut oder auch gesetzt und einfach nur lecker, das muss stimmen. Und das ist das, was wir in der Gastronomie beachten müssen. Wir müssen vor allem auch die Touristen anziehen, weil sie einfach mit einem ganz anderen, ja, Wesen und Motivation uns besuchen. Die wollen ja hier, also klar, Sightseeing und dann wird aber geschlemmt. Und darauf müssen wir einfach noch mehr achten und ja, uns auch dann eben auch internationaler aufstellen, konzeptionell.
Ja, dann bin ich gespannt, was da noch so alles kommt von euch. Ich bin sehr gespannt auf Recknagels Kiosk. Mach den doch mal hier um die Ecke auf.
Wäre eine klasse Situation. Das ist übrigens eine Sache, neben dem Kiosk, einfach mal eine Bar in einem Wohnviertel zu haben. Weil das ist eine Sache, da schaue ich schon ein bisschen mit. Also, weil wir sind nur in der Altstadt.
Warst du hier um die Ecke schon in der Franzi-Bar?
Nein, aber ich habe davon gehört.
Das ist so eine Location, wo ich mir, seit ich hier wohne, gedacht habe, was ist das eigentlich? Also irgendwie alle halbe Jahr hat sich da irgendwie der Betreiber gewechselt. Nichts, es lief, alles war irgendwie so ein bisschen shady. Und es hat jetzt auch echt 2-3 Wochen gedauert, bis ich reingegangen bin, weil ich mir dachte, ach, nicht schon wieder ein neuer. Und dann hat aber ein Freund von mir, der hier vorne in der Walterstraße wohnt, hat gemeint, so, geh da mal rein, ist gut geworden. Dann waren wir da letztens und ich muss echt sagen, die haben das richtig gut hinbekommen und der Laden ist jeden Abend voll.
Ja.
Die haben auch eine kleine Outdoor-Fläche und das ist genau so ein Nachbarschaftsding, da würde sich wahrscheinlich nie ein Tourist hin verirren, weil es so, also es ist mitten in der Stadt, aber es ist irgendwie so ein bisschen ab vom Schuss.
So 2-3 Straßen genau. Hinterm Sendinger Tor. Genau. Da, die Franzi-Bar ist connected mit der Franz-Bar, oder? Ja. Die finde ich nämlich auch Weltklasse. Ja. Das finde ich auch, das ist klein, cool, mega cool. Und die Franzi-Bar werde ich auf jeden Fall besuchen. Das ist auf meiner kleinen Reiseliste durch unser Viertel hier noch drin. Und einen Geheimtipp habe ich noch. Das Il Piccolo Principe.
Ja. Absolut. Großartig.
Wahnsinn.
Ja.
Also wirklich, das ist eigentlich quasi versteckt, aber wirklich eigentlich mit einer der geilsten Italiener, die wir
haben. Großartiger Lunch-Spot für hier, um paar Minuten sich mittags zu bewegen und was Ordentliches zu essen. Ja.
Ich finde es abends irgendwie.
Abends auch, klar.
Super cool. Du sitzt da, du kannst wählen zwischen hinten im Restaurant sitzen oder vorne im Bistro.
Weltklasse. Immer Bistro.
Immer Bistro, ja.
Danke dir.
Danke dir.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.